Mein Vortrag heute befasst sich mit dem Vers aus Matthäus 6, 33 nach Luther. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Oder anders ausgedrückt, ein Aufruf zur Freude und Freiheit in Christus. Dieser Vortrag ist eine Zusammenfassung einer dreiteiligen Seminarreihe, die ihr auf meiner Webseite www.torezumhimmel.de, alles zusammengeschrieben, ansehen, anhören oder nachlesen könnt. Lasst uns zusammen den roten Faden in der Bibel entdecken, Gottes Gericht und seine Gerechtigkeit. Nicht als Drohung, sondern als Weg in die Freude und Freiheit in Christus. Stellt euch vor, ein Leben, in dem Gott euch alles zufallen lässt, Versorgung, Frieden, Fülle und so weiter. Das ist die wunderschöne Verheißung aus Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Doch, wie oft lesen wir diesen Vers und überlesen den entscheidenden Teil nach seiner Gerechtigkeit? Denn die Verheißung aus diesem Vers ist an eine Bedingung geknüpft. Gottes Reich und seine Gerechtigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne Gerechtigkeit gibt es kein Leben in seiner Fülle. Jesus selbst bekräftigt diese Zusage von einem Leben in Überfluss in Johannes 10, 10, dem zweiten Teil. Um dorthin zu gelangen, müssen wir jedoch Prioritäten in unserem Leben setzen. Ein paar Verse zuvor in Matthäus 6, 24 steht noch ein ergänzender Hinweis, dass wir nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen können. Das geht nicht. Auf jeden Fall müssen wir nach Gottes Gerechtigkeit trachten. Dass Gerechtigkeit kein Nebenthema in der Bibel ist, sondern eine Frage mit ewigen Konsequenzen, macht Jesus in Matthäus 25, 46 deutlich. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden. Den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Das klingt ernst. Und das ist es auch. Aber es zeigt uns vor allem, dass Gott es zutiefst ernst meint mit seinem Wunsch, dass Menschen gerettet werden. Derzeit zögert er das Gericht heraus, weil er möchte, dass alle umkehren und gerettet werden. 2. Petrus 3, 9. Doch niemand kann sich herausreden. Schon Schöpfung und Gewissen bezeugen Gottes Wirklichkeit nach Römer 1, 18 bis 23. Wir alle sind angesprochen. Die Bibel spricht ganz klar über die Folgen der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, 23. Schon ein einziger Verstoß reicht, um das Gesetz als Ganzes zu brechen. Jakobus 2, 10. Das klingt zunächst hoffnungslos. Doch gerade hier zeigt sich die Schönheit des Evangeliums. Gott deckt unsere Schuld nicht zu, wie im Alten Testament, sondern hat in Christus den Weg geschaffen, dass Gerechtigkeit erfüllt wird und wir frei ausgehen. Gerechtigkeit bedeutet nicht Verdammnis, sondern kann für uns durch Christus Rettung bedeuten. Mehr dazu im Teil 3. Um ein tieferes Verständnis von Gottes Gerechtigkeit zu erlangen, lasst uns zusammen eintauchen in Gottes Rechtssystem, vom Alten zum Neuen Testament. Mit dem Rechtssystem des Alten Testaments beziehe ich mich auf den Bund, den Gott mit dem Volk Israel, vertreten durch Mose am Berg Sinai, geschlossen hat. Der bekannteste Teil davon sind die 10 Gebote. Mit dem Rechtssystem des Neuen Testaments beziehe ich mich auf den neuen Bund von Jesus Christus, den er mit uns, wenn wir unser Leben ihm übergeben und ihm nachfolgen, geschlossen hat. Denkt dabei immer daran, Gott ist gerecht, gnädig und will uns frei machen. Um den Übergang vom Rechtssystem des Alten zum Neuen Testaments richtig einordnen zu können, zitiere ich Jesus in Matthäus 5, 17. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und damit auch das Rechtssystem des Alten Testaments oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ja, Erfüllung ist etwas ganz anderes wie Abschaffen. Doch dazu später. Teil 1. Die Fundamente der Gerechtigkeit im Alten Testament. Lektionen aus der Geschichte. Gott ist ein Gott der Ordnung und Gerechtigkeit. In den 5 Büchern Mose offenbart Gott sein Rechtssystem durch 248 positive Gebote. Du sollst, ... und 365 negative Gebote. Du sollst nicht, ... Nehmen wir der Einfachheit halber die 10 Gebote als Beispiel. Du sollst nicht töten, 2. Mose 20,13, besser gesagt nicht morden, und du sollst die Ehe nicht brechen, 2. Mose 20,14. Die Vollstreckung dazu, Auge um Auge, Zahn um Zahn, 2. Mose 21,24. Um das lebendig zu machen, betrachten wir uns das Drama in 5 Akten von David und Bathseba. Das zeigt, Sünde hat Konsequenzen, doch Gott ist fair. Szene 1. Der Gerichtsfall. David vom Dach seines Palastes aus sieht Bathseba baden und holt sie zu sich. Purer Ehebruch. Nachzulesen in 2. Samuel 11, 2-4. Er verstößt gegen Gottes Gebot und ignoriert seine eigene Verantwortung als König. Szene 2. Die Vertuschung eskaliert. Bathseba ist schwanger. David versucht es, Uriah, ihrem Ehemann, unterzuschieben. Doch der treue Soldat schläft nicht mit seiner Frau. Also Plan B. Mordbefehl an seinen Heerführer, Joab. Uriah stirbt im Kampf. 2. Samuel 11, 5-17. Doppelter Verstoß. Mord und Ehebruch. Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Hätte Gott dem David vergeben können? Antwort: Nein. Im Alten Testament war nur eine Bedeckung der Sünden möglich. Dazu diente das ganze Opfersystem im Alten Testament. In Hebräer 10, 10-13 steht dazu Folgendes. Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Sonst steht der Priester, hier ist der hohe Priester im Alten Testament gemeint, Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar. Jetzt kommt die wichtige Passage, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester, jetzt ist Jesus gemeint, dahingegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzte er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu seinem Schemel unter seinen Füßen erniedrigt werden. Szene 3. Die göttliche Anklage. Gott schickt den Propheten Nathan mit einem scharfsinnigen Gleichnis vom reichen Mann, der das Lamm des Armen nimmt. 2. Samuel 12, 1-5. David tobt. Der verdient den Tod. Doch Nathan enthüllt, du bist der Mann. Jetzt erst erkennt David den Balken in seinem Auge. Vergleiche dazu Matthäus 7, 3-5. Ja, wichtig für uns. Gott spricht klar und deutlich. Doch verdrängte Sünden oder unverarbeitete Traumata können uns für die Stimme des Heiligen Geistes taub machen. In seiner Gnade führt Gott uns dennoch von krummen Wegen zurück auf seinen geraden Pfad. Er findet immer einen Weg für uns. Szene 4. Das Urteil Gottes. Gott erinnert David an seine Segnungen und spricht das Urteil. Das Schwert über seine Familie. Öffentliche Schande. 2. Samuel 12, 7-12. David hatte Gott missachtet. Eine direkte Sünde gegen den Schöpfer. Da Uriah in seinem Ebenbild, also Gottes Ebenbild, geschaffen war. Kurzer Break. Das ist sehr wichtig, auch für uns heutzutage. Wenn wir einen Bruder oder Schwester richten, richten wir Gott damit, weil jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Also, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, 1. Ende des Breaks. Szene 5. Bekenntnis und Gnade. David bekennt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. 2. Samuel 12, 13. Das Gesetz Gottes forderte in diesem Fall nach 2. Mose 21, 24 übertragen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Deswegen stirbt Davids Sohn. Nach dem Gesetz hätte David gesteinigt werden müssen. Es ist Gottes souveräne Entscheidung, über die Schuld von David hinwegzusehen. Zudem mussten David und Bathseba noch Salomo zeugen, der sich wiederum in der menschlichen Blutlinie von Jesus wiederfindet. Lest das nach in Matthäus 1,6. Um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen, musste der erstgeborene Sohn von David und Bathseba sterben. Das ist schon mal ein starker prophetischer Hinweis darauf, dass ein Unschuldiger, also Jesus Christus, für uns alle als Schuldige vor dem Gesetz sterben muss. Später dann erfüllt sich der Rest des Urteils Gottes an David durch seine Söhne Amnon und Absalom. Gott steht zu seinem Wort. Fazit: Das Rechtssystem des Alten Testaments umfasste zahlreiche Gebote und Verbote, insbesondere die 10 Gebote vom Berg Sinai, an denen das ethische und moralische Verhalten der Israeliten gemessen wurde. Sünden konnten durch Opfer nur bedeckt, nicht wirklich vergeben werden. Siehe 3. Mose 16, Hebräer 10, 5-6 und Hebräer 10, 10-13. Dennoch gab es Errettung durch Glauben, wie bei Abraham, dem sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. 1. Mose 15, 6. Das Passahlamm, siehe 2. Mose 12, wies prophetisch auf Jesus hin und rettete das ganze Volk Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Gerechte wurden im Totenreich bewahrt, bis Jesus sie auferweckte. Matthäus 27, 52-53. Selbst dem Propheten Daniel hat Gott die Auferstehung von den Toten geoffenbart. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande, steht in Daniel 12, 2. Nun zum zweiten Teil. Von Gericht zur Gnade, 4 biblische Lektionen. Gottes Gericht wirken auf den ersten Blick hart und unverständlich. Doch wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, dass Gott damit nie Zerstörung um der Zerstörung willen sucht, sondern sein Ziel immer Rettung, Wiederherstellung und Umkehr ist. 4 Beispiele aus der Bibel machen dies deutlich. Beispiel 1. Die Sintflut. Bewahrung des Erlösungsplans. 1. Mose 6-9. Die Geschichte Noahs zeigt, wie tief die Menschen gefallen waren. Gewalt, Bosheit und sogar eine Vermischung mit gefallenen Engeln hatte die gesamte Schöpfung verdorben. Nur Noah blieb gerecht vor Gott. Ohne Gottes Eingreifen wäre die reine Blutslinie, aus der später Jesus geboren wurde, ausgelöscht worden. Die Flut war also kein Akt blinder Wut, sondern ein Rettungsschritt, um den Erlösungsplan für die gesamte Welt zu bewahren. Noahs Glaube, mit dem er die Arche baute, wurde zu einem Vorbild für alle Generationen. Vertrauen auf Gott rettet. Motivieren für uns: Auch wenn wir Gottes Handeln manchmal nicht verstehen, können wir sicher sein, er handelt immer mit Blick auf das große Ziel, unsere Erlösung und Befreiung durch Christus. Beispiel 2. Die ägyptischen Plagen, Gericht über falsche Götter. 2. Mose 7-14. Die 10 Plagen über Ägypten waren mehr als nur der Weg zur Befreiung Israels aus der Sklaverei. Gott richtete damit auch die falschen Götter Ägyptens und wollte den Pharao und damit das ganze Volk Ägyptens zur Umkehr führen. Selbst die Zauberer des Pharaos erkannten irgendwann: Hier ist Gottes Hand im Spiel. Doch das Herz des Pharaos blieb hart. Statt Buße zu tun, lehnte er sich weiter gegen Gott auf, bis er und sein Heer im Meer buchstäblich ersoffen sind. Motivierend für uns: Gottes Ziel ist immer, Menschen aus Bindungen zu lösen und falsche Abhängigkeiten zu zerstören. Der Weg ist für uns immer offen, unser Herz nicht zu verhärten, sondern seiner befreienden Wahrheit zu öffnen. Beispiel 3. König Manasse. Umkehr trotz großer Schuld. 2. Könige 21 und 2. Chroniker 33. Manasse gilt als einer der schlimmsten Könige Judas. Er führte Götzendienst ein, ließ sogar Kinder opfern und brachte großes Unheil über sein Volk. Darauf ließ Gott ihn nach Babel verschleppen, ein Gericht, das Manasse ins Nachdenken brachte. In seiner Not tat er Buße, betete und kehrte um. Und Gott hörte ihn. Er schenkte nicht nur Vergebung, sondern setzte ihn sogar wieder als König ein. Dann begann Manasse, das Volk zurück zu Gott zu führen. Motivierend für uns: Selbst die tiefste Schuld trennt uns nicht endgültig von Gott, wenn wir umkehren. Kein Leben ist zu verdorben, um nicht vor Gottes Gnade erneuert werden zu können. Beispiel 4. Saulus. Vom Gericht zur Berufung, Apostelgeschichte 9,1-19 und 13,6-12. Saulus, der Christenverfolger, begegnet dem auferstandenen Jesus auf dem Weg nach Damaskus. 3 Tage lang wurde er blind, ein Gericht, das ihn aufrüttelte. Doch darin lag auch die Chance zur Umkehr. Paulus nahm sie an und Gott verwandelte ihn in Paulus, den großen Apostel der Völker. Wir verdanken Paulus fast 40% des Neuen Testaments, wenn wir den Hebräerbrief dazu zählen. Später sprach er selbst im Auftrag Gottes Gericht über Elymas, den Zauberer, aus. Diesmal nicht aus Hass, sondern aus Liebe zur Wahrheit, damit andere zum Glauben finden konnten. Motivierend für uns: Gottes Gericht will uns nicht zerstören, sondern uns in unsere eigentliche Berufung hineinführen. Wo wir blind waren, will er uns die Augen öffnen für seinen Plan. Fazit daraus: Alle 4 Beispiele zeigen, Gottes Gericht ist kein Selbstzweck, sondern immer Ausdruck seiner Liebe und Gerechtigkeit. Gott verfolgt auch mit Gericht immer eine gute Absicht. Bei Noah bewahrte Gott den Rettungsplan durch Jesus Christus. In Ägypten offenbarte er seine Macht über falsche Götter. Bei Manasse führte er zur Umkehr des Königs. Bei Saulus machte er aus einem Verfolger der Christen einen Apostel. Das ermutigt uns. Gottes Ziel ist nie unser Untergang, sondern unsere Rettung. Selbst Gericht ist ein Ruf zur Umkehr, ein Weckruf, damit wir sein Leben in Fülle finden. Wer sich ihm anvertraut, darf sicher sein. Gott handelt gerecht, voller Liebe. Und er führt seine guten Pläne mit uns ans Ziel. Meine bisherigen Ausführungen waren ja doch nur die Vorbereitung auf etwas viel, viel Größeres. Kommen wir zum Teil 3, der Durchbruch im Neuen Testament, die Erfüllung in Christus. Jesus macht deutlich: Gottes Maßstab ist höher, als wir es aus uns selbst je schaffen könnten. Er sagt, nicht nur nicht morden, sondern schon Zorn im Herzen ist Sünde, Matthäus 5,21-22. Damit zeigt Jesus auf, das Problem beginnt nicht bei der Tat, sondern viel tiefer, im Herzen. Damit sollte ganz klar sein, wir allein können das Gesetz Gottes nicht erfüllen. Das geht nicht. Doch genau hier liegt die gute Nachricht. Wir brauchen Jesus und er schenkt, was wir aus eigener Kraft nie erreichen könnten. Darum fasst Jesus das Gesetz in 2 Kerngeboten zusammen. Genial. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, beziehungsweise deinem Denken. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Matthäus 22,37-40. Das ist an sich kein neues Gesetz, sondern die Erfüllung dessen, was Gott von Anfang an wollte. Liebe als Herzschlag unseres Lebens. Nochmal, Jesus betont ausdrücklich: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Vergleiche Matthäus 5,17. Und das bedeutet, in ihm, also in Christus, wird Gottes Gerechtigkeit vollendet. Und wir leben von nun aus seiner Gnade. Jesus wurde unter dem Gesetz geboren und erfüllte es perfekt, als makelloses Lamm Gottes. 1. Petrus 1,19 und Matthäus 5,17. Kommen wir zu Gottes Masterplan. In Christus, deine neue Identität. Hier stoßen wir auf den genialen Plan Gottes, den Jesus vollkommen ausgeführt hat, damit wir vor Gott als gerecht bestehen können. Jeder wiedergeborene Christ weiß, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aber was bedeutet das im Detail, gerade im Blick auf Gottes Gerechtigkeit, sein Rechtssystem? Wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraust und anerkennst, dass er für deine Sünden gestorben ist, geschieht etwas Gewaltiges. Jesus nimmt dich so, wie du bist, völlig in sich hinein. Doch hier prallen Gegensätze aufeinander. Er ist heilig, wir sind Sünder. Was tut er also? Bildlich gesprochen setzt er das scharfe, zweischneidige Schwert an und trennt den sündigen Teil von dir ab. Und jetzt kommt der Teil, an dem unser Verstand regelmäßig kapituliert. Dieser sündige Teil umfasst nicht nur deine Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft. ja sogar Sünden, die du noch begehen wirst. Das alles nimmt Jesus mit sich ans Kreuz von Golgatha, durch Raum und Zeit, circa 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Dort bist du mit ihm gekreuzigt, gestorben und begraben. Damit ist Gottes Gerechtigkeit vollkommen erfüllt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dieser Tod hat in Christus bereits stattgefunden. Lest bitte hierzu unbedingt Römer 6, 7-3 und Römer 7, 1. Genau das spricht Paulus hier an. Das ist Gottes Rechtssystem in Aktion. Die Schuld ist bezahlt, das gerechte Urteil ist vollzogen. Doch damit endet dieser geniale Plan nicht. In Christus bist du nicht nur gestorben, sondern auch mit ihm auferstanden. Du darfst jetzt ein neues Leben führen, ein Leben, das seine Auferstehungskraft widerspiegelt. Leider bleiben viele Christen am Kreuz stehen und drehen sich ausschließlich um die Sündenvergebung. Aber Gott hat mehr vor. Dein Fokus entscheidet, was sich in deinem Leben entfaltet. Blickst du ständig auf die Sünde? Siehst du mehr Sünde in dein Leben? Oder blickst du auf Christus, auf sein neues Leben und seine Auferstehungskraft? Wird genau diese Kraft in deinem Alltag wirksam werden? Du hast die Wahl. Genau das ist der geniale Plan Gottes. Nicht nur Vergebung, sondern ein völlig neues Leben in Christus. Ich empfehle hier die Suchfunktion deiner Bibel-App oder eine Konkordanz zu verwenden. Je nach Übersetzung wirst du 70 bis 80 Mal im Neuen Testament den Ausdruck in Christus oder in ihm finden. Also wahrlich kein Nebenthema, sondern ein Hauptthema der Bibel im Neuen Testament. In Christus bist du erlöst, gerechtfertigt, eine neue Schöpfung, heilig, vollendet bzw. vollkommen, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, berufen, bewahrt, angenommen, versiegelt mit dem Heiligen Geist, lebendig gemacht, auferweckt und versetzt in himmlische Regionen, lebst in Frieden, bist eins geworden, keine Trennung von Gott mehr, Kind Gottes, Erbe, geheiligt in der Wahrheit, lebst in seiner Gnade, hast Hoffnung, ein unvergängliches Leben und nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Ja, wenn das kein Segen ist. Praktisch Leben in Christus, Wachstum in Liebe und Reife. Wie leben wir dieses neue Leben ganz praktisch? Der erste Schritt ist die Wiedergeburt. Sie geschieht durch Wasser, Taufe durch Untertauchen und Geist, Johannes 3, 5-6 und Apostelgeschichte 2. Von da an beginnt ein Weg, auf dem wir wachsen, in Lieben, Liebe, Vertrauen und geistliche Reife. Erstens, werdet wie die Kinder. Ganz am Anfang. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Matthäus 18, 3. Kinder sind unschuldig, vertrauensvoll und abhängig. Genauso sollen wir uns Gott nahen. Zweitens, erste Liebe. Unser Glaube lebt nicht zuerst von Leistung, sondern von Liebe. Gott ruft uns immer wieder zurück zur ersten Liebe, Offenbarung 2, 4. Zu ihm, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn seinen Sohn umarmte und küsste, Lukas 5, 20, so können wir auch seine Nähe und Annahme erleben. Im Geist ruft unser Herz, aber lieber Vater, Römer 8, 14-16. Das kannst du in der Gegenwart Gottes erleben und nicht nur davon lesen bzw. hören. Drittens, Beziehung vor Dienst. Es ist entscheidend, zuerst Beziehung mit Gott zu leben, bevor wir uns in Aufgaben und Dienst stürzen. Ohne diese Grundlage geraten wir schnell in Überforderung oder sogar in einen geistlichen Burnout. Ich musste das selbst auf die harte Tour lernen. Die Liebe zum Vater befähigt uns, das zu tun, was er schon vor Grundlegung der Welt für uns vorgesehen hat, also seine vorbereiteten Werke. Reife, von Kindern über Jünglinge zu geistlichen Vätern und Müttern. Johannes beschreibt diese drei Wachstumsstufen im Glauben, 1. Johannes 2, 12-14. Kinder, die Gottes Vergebung erleben. Jünglinge, die den geistlichen Kampf aufnehmen und durch Gottes Wort stark werden. Väter und Mütter, die in tiefer Gemeinschaft mit Gott stehen und geistlich andere prägen. Fünftens, Leben im geistlichen Kampf. Reife bedeutet auch, die Welt nicht zu lieben, 1. Johannes 2, 5-17, und die geistlichen Kämpfe zu bestehen, aber die richtigen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also andere Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis, Epheser 6, 12. Daraus folgt dann der sechste Punkt, Liebe statt Richten. Ein weiteres Kennzeichen geistlicher Reife ist nicht zu verurteilen. Jesus sagte, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, Matthäus 7, 1. Wer Gott vertraut, überlässt das Urteil ihm und entscheidet sich selbst für den Weg der Liebe, auch gerade in den Chats und YouTube-Kommentaren. Fazit. Wachstum in Christus bedeutet kindliches Vertrauen, erste Liebe, feste Beziehung, zunehmender Reife und geistlicher Sieg. An seiner Hand formt uns Jesus Schritt für Schritt zu Menschen, die seine Liebe widerspiegeln, indem wir ihm nachfolgen. Ja, stellt sich noch abschließend eine Frage zum dritten Teil. Können wir noch sündigen? Ja klar, das können wir. 1. Johannes 1,8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch die Lösung für dieses Problem gleich im darauffolgenden Vers. Wie genial. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, also Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das war's. Nicht umsonst hat Jesus am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Johannes 19,30. Was heißt das? Vollbracht ist vollbracht. Dem braucht nichts mehr hinzugefügt zu werden, weder von Gott noch von irgendeinem Menschen. Das Sündenmanagement ist damit völlig überflüssig und führt zu nichts, außer zur Verdammnis und ständigem Drehen um die eigene Sünde. Römer 8,1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. Aber bleibt wachsam. Warnung vor dem Abfall. Das Leben in Christus ist ein Leben voller Freude, Freiheit und Gnade. Jedoch keine Lizenz zum weiter bewussten Sündigen. Denn die Bibel erinnert uns zugleich daran, wir sollen wachsam bleiben. Es ist möglich, den Weg mit Jesus zu verlassen. Und das hat ernste Konsequenzen. Erstens, Gefahr, die Gnade zu verlieren. Die Galater wurden gewarnt, weil sie wieder zum Gesetz zurückkehren wollten. Paulus findet in diesem Brief deutliche Worte. Er schreibt, ihr seid von Christus getrennt, wenn ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr gefallen. Galater 5,4. Wer auf eigene Leistung baut, verliert das Fundament der Gnade und steht wieder unter dem Gesetz. Viel Spaß dabei. Zweitens, Abkehr vom Glauben. In Hebräer 6, 4-8 wird deutlich, wer sich von Christus abwendet, nachdem er seine Gnade erlebt hat, nagelt ihn gleichsam erneut ans Kreuz. Das ist eine ernste Warnung, aber auch ein Ruf, in der Nähe Jesus zu bleiben. Drittens, bewusste Sünde. Hebräer 10, 26-31 spricht davon, dass hartnäckige, bewusste Sünde nicht ohne Folgen bleibt. Es bleibt nur ein furchtbares Erwarten des Gerichts und des Feuers. Gottes Heiligkeit macht deutlich, mit Sünde dürfen wir nicht leichtfertig umgehen. Viertens, Lästerung gegen den Geist. Jesus selbst warnt uns in Matthäus 3, 28-30. Ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden, auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde währt ewig. Das sagt er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Aus den vorhergehenden Versen ist eindeutig ersichtlich, dass Jesus diese Warnung nicht allgemein, sondern auf eine sehr konkrete Situation bezogen ausspricht. Die Schriftgelehrten sahen ein sichtbares, unbestreitbares Wirken des Heiligen Geistes, nämlich die Austreibung von Dämonen durch Jesus, und erklärten dieses Wirken bewusst wider besseren Wissens und aus verhärtetem Herzen als Werk Satans. Damit liegt der Kern der Sünde gegen den Heiligen Geist nicht in einer gewöhnlichen Verfehlung, nicht an einem Gedanken, einem Zweifel oder einer falschen Aussage aus Unwissenheit oder Furcht, sondern in einer bewussten, hartnäckigen und willentlichen Verdrehung der Wahrheit. Das klare, offensichtliche Werk Gottes wird den Kräften der Finsternis zugeschrieben. Diese Sünde ist deshalb so schwerwiegend, weil sie eine innere Haltung beschreibt, die Unbußfertigkeit, die den Menschen für die Gnade Gottes unzugänglich macht. Wer bewusst das Licht sieht, es erkennt, aber innerlich so verhärtet ist, dass er es als Finsternis bezeichnet, verschließt sich selbst dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es jedoch, der den Menschen überführt, zur Umkehr leitet und letztendlich zur Rettung führt. Wenn ein Mensch die Tür zu diesem Wirken absichtlich zuschlägt, dann bleiben ihm keine Mittel mehr zur Umkehr, weil er die einzige Quelle der Erkenntnis und Buße ablehnt. Wichtig ist, diese Sünde ist kein versehentlicher Fehltritt, keine gedankliche Anfechtung und kein emotionaler Ausruf in Angst oder Verzweiflung. Sie ist ein bewusster, dauerhafter Widerstand gegen den Heiligen Geist. Ein willentlicher Entscheid gegen die Wahrheit, obwohl man sie eindeutig erkennt. Deshalb gilt, solange ein Mensch noch ein Verlangen nach Gott hat, Schmerz über Sünde empfindet, Buße tun möchte oder sich fragt, ob er gegen den Heiligen Geist gesündigt hat, beweist das bereits, dass er diese Sünde nicht begangen hat. Denn wer tatsächlich gegen den Heiligen Geist verhärtet ist, verspürt keinerlei Wunsch nach Umkehr mehr. Fünftens, eine endzeitliche Warnung. In Offenbarung 19,20 heißt es, dass das Tier und seine Anhänger gerichtet werden. Wer das Zeichen des Tieres annimmt, entscheidet sich bewusst gegen Gott und verfällt damit seinem Gericht. Offenbarung 20,11-15. Auch hier ist die Mahnung klar. Bleibt treu, haltet fest an Christus, egal was um euch herum passiert. Fazit. Wachsamkeit bedeutet nicht Angst, sondern Verantwortung. Gott ruft uns dazu, in seiner Gnade zu bleiben, damit wir nicht abirren. Der Schlüssel ist nicht unsere eigene Stärke, sondern unser festes Vertrauen auf Jesus. Bleibt in der Gnade, dort sind wir sicher, dort sind wir frei. Im Gegensatz zum Bund im Alten Testament hängt es im Bund des Neuen Testaments nicht mehr von uns ab, sondern allein von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Ich hoffe, ich konnte euch diesen entscheidenden Unterschied klar darlegen. Kommen wir zum vierten Teil. Die zwei Gerichte, bevor Jesus alles neu macht. Zwei Gerichte stehen am Ende der Zeit. Und beide machen deutlich, wie wichtig unser Leben in Christus ist. Durch sie schafft Gott Raum für das Größte, eine neue Schöpfung, eine neue Erde, einen neuen Himmel und das neue himmlische Jerusalem. Der Richterstuhl Christi, beschrieben in 2. Korinther 5,10 und 1. Korinther 3,11-15, ist für die Gläubigen nicht ein Ort der Verdammnis, sondern der Offenbarung. Dort wird sichtbar werden, was Bestand hat. Alles, was wir in Christus getan haben, in Liebe, im Gehorsam, im Vertrauen. Das bleibt wie Gold, Silber und Edelsteine bestehen. Alles, was aus eigener Kraft geschah, wird vergehen. Doch auch dann gilt, wir selbst sind gerettet, weil das Fundament Christus ist. Hier zeigt sich, Gottes Gericht ist für seine Kinder immer ein Weg zur Reinigung, nicht zur Vernichtung. Ganz anders das Gericht vor dem großen weißen Thron, umgangssprachlich auch das jüngste Gericht genannt. Offenbarung 20,11-15. Dort erscheinen alle, die ohne Christus leben. Ihre Werke allein können sie nicht retten. Wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, erfährt den zweiten Tod. Das ist eine ernste Seite von Gottes Gerechtigkeit. Sie erinnert uns, außerhalb von Christus ist kein Bestehen. Darum, bleibt in Christus, bleibt in seiner Liebe. Dort gibt es keine Angst vor dem Gericht, sondern Zuversicht, Freude und Hoffnung. Denn wer zu Jesus gehört, dessen Name steht unauslöschlich im Buch des Lebens. Zum Abschluss, bevor ich dann für euch beten werde, noch mein Zeugnis, wie ich persönlich die Zusage Gottes aus Matthäus 6,33 erlebt habe. Ich habe mich 1998 im Alter von 38 Jahren bekehrt. Zu diesem Zeitpunkt stand mein Leben beruflich fest auf eigenen Füßen. Ich war selbstständiger Unternehmensberater im IT-Sektor. Erfolgreich, gefragt, ständig unter Strom. Insgesamt habe ich 25 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Leistung, Termine und Verantwortung bestimmten meinen Alltag. 2016 kam der Punkt, an dem Jesus mich überraschend in ein Sabbatjahr führte. Aus menschlicher Sicht war das ein großes Risiko. Jeder, der im IT-Bereich arbeitet, weiß, wenn man ein Jahr aussteigt, sind die Kunden weg, die Technologie zieht weiter und man fällt zurück. Trotzdem habe ich dem Reden Gottes vertraut. Erst in dieser Zeit wurde mir bewusst, wie dringend ich diese Pause gebraucht habe. Ich war näher an einem Burnout, als ich mir eingestehen wollte. Das Sabbatjahr blieb nicht bei einem Jahr. Ich durfte es, nach Rücksprache mit Jesus, zweimal verlängern. Was für eine Gnade. Schließlich kam der Moment, an dem ich ganz aufhörte zu arbeiten. Nicht, weil ich keinen Plan mehr hatte, sondern weil Jesus einen ganz anderen Fokus in meinem Leben setzte. Ich hörte auf, zuerst nach Sicherheit, Einkommen und Zukunftsstrategien zu fragen und begann bewusst, Gottes Reich an die erste Stelle zu setzen. Rückblickend erkenne ich, genau hier begann sich bei mir Matthäus 6,33 zu erfüllen. Was folgte, hatte ich so nie geplant. Bis heute durfte ich 2 Bücher veröffentlichen, über 1000 YouTube-Videos bzw. Livestreams mit christlichem Inhalt produzieren und mehr als 600 Podcasts aufnehmen. Jesus öffnete mir Türen, die ich selbst nie gesucht hätte, und bestätigte immer wieder, dass nicht meine Arbeit, sondern Gott mein Versorger ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Matthäus 6,33. Dieser Vers ist für mich kein schöner Gedanke, er ist eine gemachte Erfahrung. Mein Abschlussgebet für euch. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für dein Wort und für die Klarheit, die du uns heute geschenkt hast. Danke, dass du uns lehrst, zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit zu trachten, mit der Verheißung, dass uns das alles andere dann zufallen wird. Jesus Christus, wir erkennen, dass wir deine Gnade brauchen. Du bist unsere Gerechtigkeit, unsere Freiheit und unsere Freude. Hilf uns, nicht auf eigene Kraft zu bauen, sondern fest in Christus verwurzelt zu leben. Heiliger Geist, wir bitten dich, erfülle unser Herz neu mit Liebe zum Vater, zum Sohn und zueinander. Bewahre uns vor Abwägen und stärke uns, dass wir wachsam bleiben, fest in der Gnade, lebendig im Glauben, voller Hoffnung auf dein Wiederkommen. Gott, lass uns Menschen sein, die dein Reich zuerst suchen, die deine Gerechtigkeit widerspiegeln und die in der Freude und Freiheit Christi leben, damit sich Matthäus 6,33 in unserem Leben erfüllt. Trachtet nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Dir, Gott, sei alle Ehre, bis in alle Ewigkeit. Amen.